Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, eine nachhaltige Folge unseres Gewinn-Podcasts moderieren zu dürfen. Heute geht es nämlich um nachhaltige Geldanlage. An dem Thema kommt man ja als Privatanleger seit einiger Zeit nicht mehr vorbei. Mittlerweile sind auch die Vorbehalte kleiner geworden, dass man damit keine gute Rendite erzielen kann. Aber haben nachhaltige Investments wirklich einen positiven Effekt auf Umwelt oder Gesellschaft, einen Impact? Genau das bezweifeln nämlich Experten. Und genau diese Fragen diskutiere ich jetzt mit unseren beiden Gewinn-Geldanlage-Experten Martin Meyer und Hans-Jörg Bruckberger. Herzlich willkommen.
Servus auch von meiner Seite.
Hallo.
Martin, welche Rolle spielt nachhaltige Geldanlage in Österreich wirklich? Ich habe es jetzt in der Einleitung gesagt, gefühlt kommt man dem Thema nicht mehr vorbei, aber werden in diesem Bereich wirklich schon nennenswerte Summen bewegt?
Ja, dein Gefühl täuscht dich überhaupt nicht. Also nachhaltige Geldanlage ist in Österreich von einem Nischenthema mittlerweile absolut in die Mitte gerückt. Wir hatten im Jahr 2021, das ist die aktuellste Statistik, über 60 Milliarden Euro in nachhaltige Geldanlagen investiert, die sich selber quasi das Prädikat nachhaltig aufs Revers heften oder halt als nachhaltig verkauft werden. Insbesondere ganz beachtenswert ist diesbezüglich auch, dass mittlerweile auch Privatanleger das Thema für sich entdeckt haben, weil bisher war das eher so ein Anlagebereich, in dem sich eher Großanleger und institutionelle Anleger bewegt haben. 2021 ist die Summe, die Private in nachhaltige Investments gesteckt haben, um 160% angestiegen. Also das ist eine gewaltige Entwicklung, würde ich mal sagen.
Wenn ich an ein nachhaltiges Investment denke, dann habe ich jetzt immer die Vorstellung im Kopf, das ist ein Fokus auf nachhaltige Branchen, zum Beispiel Solarenergie und der Ausschluss von nicht nachhaltigen Branchen, zum Beispiel Kohlekraftwerke oder Kinderarbeit. Ich investiere mein Geld also in gute Unternehmen und schließe die schlechten aus. Jetzt gibt es aber Experten, die bezweifeln, dass das etwas bewirkt und genau das soll ja Impact Investing machen. Woher kommen diese Zweifel?
Du hast vollkommen recht. Es zeigt auch die Statistik, dass der Großteil der als nachhaltig verkauften Investmentfonds und Mandate in erster Linie darauf basiert, dass gewisse Branchen ausgeschlossen werden. Das heißt, dass 99% dieser Fonds machen genau das. Sie schließen gewisse Branchen oder gewisse Unternehmen aus, wie zum Beispiel Rüstung und so weiter. Also die wichtigsten Ausschlusskriterien in Österreich sind zum Beispiel Kohleunternehmen, Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsrechtsverletzungen, Waffen. Also diese Themen wollen die Leute offensichtlich nicht in ihren Portfolien abgebildet sehen. Eine weitere Strategie, die sehr häufig angewendet wird, ist die sogenannte Best-in-Class-Strategie, die besagt, dass man von einer Branche, die jetzt per se nicht nachhaltig sein muss, jene Unternehmen auswählt, die sich im Vergleich zu den anderen Unternehmen in diesem Bereich am besten verhalten in Sachen Soziales, in Sachen Gesellschaft, in Sachen Umwelt. Und dieser Best-in-Class-Ansatz ist auch sehr, sehr weit verbreitet. Das machen über 80% dieser Fonds. Ja. Aber Experten zweifeln halt daran, ob man damit wirklich einen Effekt erzielt. Für viele ist es eher zu sehen als eine Art, sein eigenes Gewissen zu beruhigen, wenn man weiß, man ist jetzt nicht in Rüstungsaktien investiert.
Hans-Jörg, siehst du das auch so? Warum soll das nichts bringen, dieser Ansatz?
Ja, man muss es wirklich kritisch sehen, weil man muss sich vorstellen, wenn ein Unternehmen an die Börse geht oder eine Kapitalerhöhung macht, dann geht es darum, dass es Millionen oder gar Milliarden einnimmt. Aber sobald es ja an der Börse ist, reden wir vom Sekundärmarkt, und da hat es ja jetzt einmal keine unmittelbare Auswirkung, wer jetzt diese Aktien kauft. Oder auch dasselbe gilt natürlich auch für Anleihen. Also wie gesagt, am Sekundärmarkt oder an der Börse, wenn die gehandelt werden, gibt es wie gesagt keine unmittelbaren Auswirkungen aufs Unternehmen und deshalb wohl auch keine Auswirkungen auf das Verhalten der Unternehmen.
Also genau, wenn im Wesentlichen eine Aktie an der Börse den Eigentümer wechselt, hat das per se noch keine Wirkung. das kann möglicherweise sehr, sehr langfristig und gesamtwirtschaftlich betrachtet zu einem Umdenken führen, dass sich Unternehmen in Zukunft oder die Wirtschaft als Gesamtes in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Aber jetzt im Einzelfall und unmittelbar gibt es da keine Wirkung.
Aber was ist jetzt die Alternative, wenn ich wirklich was bewirken will mit meinem Investment und das nicht erst in Generationen wirken soll?
Ja, es gibt immer mehr Anleger, die genau das wollen, wovon du sprichst, die wirklich einen Impact wollen, in Englisch gesprochen. Das ist deshalb so, weil in der Branche wird das Impact Investing genannt. Das sind halt alle Anlageformen, wo man wirklich einen direkten, unmittelbaren Effekt erzielt, einen positiven Effekt auf Gesellschaft und oder Umwelt. Und ganz wichtig ist bei Impact Investing, das ist nämlich ein Kriterium, wonach man wirklich unterscheidet ist, ist dieser Erfolg auch messbar. Nur dann, wenn er messbar ist, wird er von Experten wirklich als Impact Investment gesehen, das wirklich eine messbare Wirkung zeigt. Es gibt da drei Ansätze, die jetzt uns in den Recherchen mal untergekommen sind, wie man wirklich jetzt Impact Investing betreiben kann. Man kann einerseits bei sogenannten nachhaltigen Aktienfonds genau jene auswählen, die auch eine gewisse Impact-Komponente haben oder die auch wirklich explizit auf die positive Wirkung achten und nicht nur auf die Rendite und irgendwelche Ausschlusskriterien. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich sind Social und Green Bonds. Das sind Anleihen, die für ganz spezifische gute Zwecke begeben werden. Und der dritte Bereich ist Mikrofinanz. Das sind Kleinstkredite an Menschen in benachteiligten Gebieten.
Schauen wir uns einmal das Thema Engagement genauer an. Hans-Jörg, was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, das sind grundsätzlich diese berühmt-berüchtigten aktivistischen oder auch aktive Investoren. Klassischerweise sind das diese berühmt-berüchtigten Hedgefonds, meistens in den USA, denen ja oft ein zweifelhafter Ruf vorauseilt, die natürlich per se jetzt nichts mit nachhaltigen Investments zu tun haben, sondern auf Rendite aus sind und die aber sozusagen die Unternehmen, bei denen sie einsteigen, dann aktiv beeinflussen, also Druck aufs Management ausüben, dass beispielsweise Töchterunternehmen verkauft werden etc. etc. Aber es gibt eben auch grüne oder nachhaltige oder sozial engagierte Hedgefonds, die eben dann ihren Einfluss im Positiven nützen, um eben die Strategie zu verändern in Richtung mehr Nachhaltigkeit, mehr soziales Engagement etc. Ein typisches Beispiel ist der Hedgefonds Engine Number One in den USA. Der ist bei dem Ölriesen ExxonMobil eingestiegen, schon vor einigen Jahren, und macht dort massiv Druck aufs Unternehmen und aufs Management, dass man eben sich wegentwickelt vom reinen fossile Brennstoffe fokussierten Unternehmen in Richtung mehr Nachhaltigkeit und eben nachhaltige Projekte forciert. Und die sind dort insofern erfolgreich, als sich doch ein bisschen etwas bewegt sei. Vorher hat sich da gar nichts getan. Und die sind mittlerweile auch im Verwaltungsrat, haben sie schon Sitze und mischen die dort ganz schön auf.
Gibt es auch Beispiele von solchen Investoren aus Österreich?
Naja, der klassisch oder ein der vielleicht berühmteste ist der Klaus Umek von Petrus Advisors, der sozusagen so ein aktivistischer Investor ist, der aber jetzt grundsätzlich nicht unbedingt von der grünen oder nachhaltigen Ecke per se kommt, aber auch der versucht, seine Beteiligungen durchaus in die Richtung zu beeinflussen, indem er zum Beispiel bei der EVN ist er jetzt eingestiegen vor kurzem und dort fordert er, dass die viel stärker diesen Alternativenergiebereich noch viel stärker ausbauen und noch viel mehr in diesen Bereich investieren. Und ganz interessant, er sagt selbst eben, dass sozusagen, wenn ein Unternehmen nicht fair ist, nicht divers und nicht nachhaltig agiert, wird es längerfristig auch keinen Erfolg haben und nicht profitabel sein. Also dass das durchaus sozusagen auch im Sinne des reinen Investors ist, dass man sich in die Richtung bewegt.
Ja, und wenn man genau solche Investoren rausfinden will, die aktiv auf Unternehmen einwirken, dann ist es am besten, wenn man sich bei nachhaltigen Aktienfonds oder Anleihenfonds das Factsheet anschaut oder vom Berater erklären lässt, inwiefern Engagement und die Ausnutzung von Aktionärsrechten mit diesem Fonds auch wirklich gewährleistet ist, dass man auch einen positiven Effekt erzielen kann damit.
Es gibt noch eine weitere Investitionsmöglichkeit, die wir vorher kurz erwähnt haben. Das sind die Green Bonds. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist grundsätzlich wahrscheinlich der einfachste und auch transparenteste Weg, hier einen Impact zu erzielen. Also Green Bonds sind Anleihen, die ausnahmslos zur Finanzierung von Umweltprojekten dienen. Oder Social Bonds, das Pendant dazu eben, da geht es um soziale, darum, dass man soziale Probleme löst mit dem Erlös dieser Papiere. Und von der Grundidee ist das übrigens gar kein neuartiger Ansatz, sondern so Projekte, also projektspezifische Investitionen gab es zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert beim Ausbau der Eisenbahnstrecken. Da wurden auch sozusagen Anleihen begeben, wo es konkret um spezielle Projekte ging. Und dann kann man auch als Investor sehen, was dort weitergeht. Aber zurück in die Gegenwart. Hier gibt es eben auch ganz spezielle Projekte, die über solche Green Fonds finanziert werden. Und Experten sagen uns, dass es da eben nicht darum geht, dass man Unternehmen aussucht, die möglichst grün sind oder schon möglichst nachhaltig sind, sondern mitunter sogar ganz im Gegenteil. Also ein Beispiel, nur dass man sich etwas darunter vorstellen kann, ist der US-Autoriese General Motors. Die sind ja bekannterweise, stehen die eher für große, spritfressende SUVs und nicht gerade ökonomische oder nachhaltige Fahrzeuge. Aber der Konzern hat vor kurzem auch ein recht ambitioniertes Projekt im Bereich Elektromobilität vorgestellt. Da geht es darum, relativ günstige, verhältnismäßig kleine und effiziente Elektroautos zu entwickeln. Und nur für dieses Projekt hat man eben zur Finanzierung auch einen Green Bond emittiert. Und das ist so etwas, wo klassische, auch institutionelle Investoren in dem Bereich sagen, das ist durchaus ein Investment wert, wenn man sich das anschaut, weil zwar der Gesamtkonzern jetzt nicht unbedingt extrem nachhaltig agiert, aber dieses Projekt eines ist, wo sozusagen die Transformation in die richtige Richtung vorangetrieben wird und man eben zielgerichtet hier einen Impact leisten kann. Und aber interessant gerade bei diesem ganzen Bereich Green Bonds ist auch, dass die Rendite, das sagen uns alle Experten, eigentlich gleichzusetzen ist mit klassischen Bonds. Also da gibt es eigentlich kaum einen Unterschied.
Und wenn man jetzt als Privatanleger solche Green und Social Bonds als Investition sucht, am besten bei der Hausbank nachfragen. Viele heimische Banken bieten diesbezüglich mittlerweile schon ein interessantes Angebot an. Gleichzeitig gibt es an der Wiener Börse ein eigenes Segment, ein eigenes ESG-Segment, in dem rund 90 Social und Green Bonds gelistet sind.
Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, mit Impact zu investieren. Das ist das Thema Mikrofinanz, Martin.
Genau, Mikrofinanz, ein nicht neues Thema, aber das immer mehr Beachtung findet, auch bei heimischen Privatanlegerinnen und Legern. Mikrofinanz wurde ja vom späteren Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus erfunden, der in Bangladesch in den 70er Jahren festgestellt hat, dass Armut hauptsächlich auch dadurch bedingt wird, dass man keinen Kredit bekommt. Und er hat angefangen, Kleinstkredite an Menschen zu vergeben, die nach einer Möglichkeit gesucht haben, mir ein eigenes Erwerbsmodell irgendwie auf die Beine zu stellen, sprich zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich das Geld gebraucht haben, um eine erste Kuh zu kaufen oder eine Getreidemühle zu kaufen. Und was Yunus damals ganz richtig gesagt hat, war, er will nicht eine Spende vergeben, sondern das ist eine Investition. Und diese Kredite werden von den Kreditnehmern auch zurückgezahlt mit Zinsen. Diese Zinsen sind zwar nicht so hoch wie bei diesen üblichen Kredithaien, aber das ist doch ein fairer Zins, von dem dann auch die Kreditgeber letzten Endes was haben finanziell.
Also keine Entwicklungshilfe, sondern tatsächlich ein Investment. Wie schaut es da mit der Rendite aus?
Wie sich gezeigt hat, war die Rendite im Mikrofinanzbereich in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten hat sich so im Durchschnitt so um die 2% bewegt. Manchmal war es ein bisschen weniger, wenn es eher eine krisenbehaftete Umgebung war. Und im Schnitt waren es aber um die 2%.
Aber wenn wir da jetzt von Krediten, Mikrokrediten an Kleinbauern in Indien zum Beispiel sprechen, ist das nicht riskant? Gibt es da nicht ein hohes Ausfallsrisiko?
Erstaunlicherweise nicht. Also viele hätten ja erwartet, dass man in benachteiligten Gebieten mit hohen Ausfallsraten zu rechnen hat. Aber die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt oder die Praxis hat gezeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also die Ausfallsquoten bei diesen Krediten ist sehr, sehr gering. Global betrachtet auch, es gibt auch kaum Regionen, wo das irgendwie wirklich erhöht wäre. Das heißt, das Geld wird zurückgezahlt mit Zinsen. Und das ist ein Aspekt, warum Mikrofinanzinvestments nicht so riskant sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen. Das zweite ist, dass Mikrofinanz diese Branche oder dieser Geschäftsbereich oder dieses Modell mehr oder minder relativ unabhängig ist von der Entwicklung an den Aktien- und Anleihenmärkten und auch von der volkswirtschaftlichen Gesamtentwicklung, also global betrachtet, relativ unabhängig ist. Das hat sich gezeigt zum Beispiel im Jahr 2022, wo es an den Aktienmärkten und an den Anleihenmärkten bekanntermaßen sehr stark nach unten ging. Da haben Mikrofinanzinvestments dennoch eine geringe, aber doch positive Rendite gebracht. Und das ist etwas, was natürlich eine wertvolle Ergänzung ist in einem Portfolio, das sonst typischerweise aus Aktien und Anleihen besteht.
Und wo kann ich da konkret investieren in Mikrofinanz? Gibt es da auch heimische Anbieter?
Aus Sicht eines österreichischen Privatanlegers ist das Angebot relativ eingeschränkt. Einerseits gibt es Eukokredit, das ist eine Mikrofinanzgenossenschaft, die gibt es auch schon seit den 70er Jahren mit Hauptsitz in Holland, die in Österreich sehr aktiv sind. Die investieren das Geld der Anleger weltweit in Mikrofinanzinstitute einerseits und andererseits auch im Bereich erneuerbare Energie. So werden zum Beispiel Solarkraftanlagen oder Solarstromanlagen finanziert, die in Dörfern in Afrika aufgestellt werden, wo es bisher noch keine Stromversorgung gab. Das hat den positiven Effekt, dass einerseits dort die Leute mal erstens einmal Strom haben, um endlich wegzukommen von diesen extrem gesundheitsschädlichen Öllampen und von diesen Kleinstherden, von diesen kohlebefeuerten Herden, die sie dann oft verwenden. Und das ist einerseits positiv in Hinsicht auf die Gesundheit, in Hinsicht auf die Bildung. Und das Ganze ist aber auch keine Spende, sondern es ist ein Investment, weil die Leute müssen für diesen Strom einen fairen Preis zahlen, aber sie sind froh darüber, dass sie überhaupt erstmals regelmäßig Strom beziehen können. Und gleichzeitig passiert das mit Solarenergie, das heißt, man hat auch in Umweltsicht einen riesigen Vorteil geschaffen mit so einem Projekt. Das ist ein Eukokredit, da kann man Anteile zeichnen ab 200 Euro und Eukokredit hat, wie ich schon erwähnt habe, im Schnitt so um die 2% oder im Regelfall 2% an Dividende, die sie ausschütten an die Investoren. Das ist das eine. Und das andere ist ein Fonds von der Erste Asset Management, der Erste Responsible Microfinance Fonds. Das ist ein Dachfonds, der wiederum in viele andere Mikrofinanzfonds investiert und damit auch global das Geld streut im Bereich Kleinstkredite und der von der Rendite her ähnlich ist wie das, was Eukokredit zum Beispiel abwirft.
Also perfekte Beispiele für Impact Investing. Danke Martin, danke Hans-Jörg für eure Expertise und Ihnen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Gewinn-Podcast.
Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.